Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Über Mikroplastik berichten wir in Forschung aktuell mittlerweile regelmäßig. Die winzigen Partikel aus Kunststoff werden in entlegenen US-Nationalparks gefunden und sogar weit weg im Polareis. Heute allerdings geht es bei uns um Mikroplastik, das uns ganz nahe ist, nämlich in unserem eigenen Körper. Dazu später mehr. Doch beginnen möchte ich die Sendung mit einer Nummer. 561, das ist die Zahl der SARS-CoV-2-Neuinfektionen, die heute vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht wurde. Deutlich weniger als am Freitag, als der Wert sich bei 1400 Neuansteckungen bewegte. Doch dass die Zahlen zu Beginn der Woche immer etwas niedriger liegen, das kennen wir bereits. Das liegt am Meldeverzug der Gesundheitsämter am Wochenende. Zählt man hingegen die Werte über den Zeitraum von 7 Tagen zusammen, dann sieht man, die Neuinfektionen haben in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Physiker und Epidemiologen Dirk Brockmann, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin und am Robert-Koch-Institut. Herr Brockmann, die Zahlen der Neuinfektionen haben zugenommen, aber wir betrachten immer die absoluten Werte. Müsste man die nicht im Kontext sehen mit der Anzahl der Tests, denn die ist ja ebenfalls gestiegen?
Ja, also generell, sofern die Anzahl der Tests in etwa konstant bleibt, kann man schon auch die absoluten Zahlen anschauen. Aber Fakt ist auch völlig unabhängig davon, dass man mehr testet, dass die Anzahl der Fälle, also die Kurve, der Zeitverlauf, dass das zunimmt in den letzten Wochen, das hat weniger was mit der Zunahme der Tests zu tun, als mit der Tatsache, dass tatsächlich neue Fälle auftreten.
Und beunruhigt Sie das als Epidemiologe, dass immer mehr von diesen neuen Fällen entdeckt werden?
Also mich beunruhigt das schon stark, weil wir ja auch jetzt von Mai bis Anfang Juli über mehrere Wochen konstante Fallzahlen so um die 500 hatten, mal abgesehen von diesem Meldeverzug und diesen wöchentlichen Schwankungen, die da so regelmäßig drin sind in den Zahlen, sieht man doch schon im Juli einen signifikanten Anstieg und der muss irgendwo herrühren und darüber muss man sich als Modellierer, was wir ja sind, was wir machen, Gedanken machen, woher kommt das eigentlich?
Sie berechnen die Ausbreitung von Infektionskrankheiten mit mathematischen Modellen. Was sagen denn diese Modelle aus über die Richtung, in die sich die Epidemie in Deutschland in den kommenden Wochen bewegen könnte?
Das ist eine sehr gute Frage, vielleicht so ein bisschen die Gretchenfrage für die Modellierer. Wenn man sich den Fallverlauf vom Anfang des Jahres bis jetzt anschaut, dann hat man einen klassischen epidemiologischen Peak gehabt und einen Abflauen der ganzen Sache. Und dann hat sich über einen langen Zeitraum diese Pandemie gerade so an einem kritischen Wert eingependelt. Also es ist nicht unter diesem Wert, dann würde die Epidemie einfach verschwinden. Es ist aber auch nicht drüber, was zu einem exponentiellen Anstieg der Fallzahlen führen würde. Es pendelt sich genau an diesem kritischen Wert ein. Das ist so ein Gleichgewicht, aber ein instabiles Gleichgewicht. Und in diesem Gleichgewicht können Modelle nur sehr schwer genau prognostizieren, was als nächstes passiert. Was Modelle machen können, ist verschiedene Szenarien, die passieren könnten, berechnen. Also kommt es zum Beispiel zu einer zweiten Welle, also wieder zu einem exponentiell starken Anstieg und dann wieder zu einem Abflauen, oder wird sich das wieder so einpendeln? Es gibt da verschiedene Szenarien, die Modelle berechnen, die qualitativ sehr unterschiedlich sind. Aber welches dann eintritt, können Modelle nicht sagen.
Welche Maßnahmen müssten denn Ihrer Ansicht nach ergriffen werden, um die Neuinfektionen wieder einzudämmen?
Also was offenbar sehr gut funktioniert, und das hat jetzt die ganze Dynamik der letzten Monate gezeigt, ist, dass das Ansteckungsrisiko durch Gesichtsschutz und diszipliniertes Verhalten in der Bevölkerung sehr stark eingedämmt werden kann. Und das Beste, was wir machen können, ist geduldig sein und immer noch weiter diszipliniert und so zu verhalten und auch da ganz individuell, also jede Bürgerin und jeder Bürger sich fragen, ja, kann ich jetzt schon lockern, obwohl ich vielleicht niemanden kenne, der erkrankt worden ist. Und die Fallzahlen von 500 pro 80 Millionen Einwohner ist ja auch eine sehr geringe Fallzahl. Aber dennoch muss man sich halt immer wieder in den Kopf rufen, dass es sich um eine Pandemie handelt, also um eine globale Naturkatastrophe und sich dementsprechend diszipliniert verhält. Und dann kann man das tatsächlich auch in den Griff bekommen Und man muss natürlich, was die Testungen angeht, sehr geschickt vorgehen. Wir haben ja viel gelernt in den letzten Monaten über dieses Virus und über Bedingungen, denen halt Menschen, sehr viele andere Menschen anstecken können. Das weiß man jetzt sehr genau oder sehr viel besser als noch vor 3, 4 Monaten. Und deshalb kann man jetzt gezielt auf diese Cluster-Ansteckungen gehen und versuchen, da die Fälle zu rekonstruieren. Das ist sehr viel effizienter, als sozusagen wie mit der Gießkanne zu testen.
Das heißt, wir müssten nicht unbedingt mehr testen, sondern cleverer testen?
Ja, Cleverness ist sowieso immer so die beste Waffe gegen so etwas. Und die Cleverness hier drin liegt in der wissenschaftlichen Evidenz, die darunter liegt, dass man eben viel besser versteht, dass halt, wenn man jetzt, sagen wir mal, nur die Reproduktionszahl anguckt, die gibt einem einen ganz, ganz groben Mittelwert. Aber wir wissen viel besser, dass in speziellen Situationen, in Innenräumen, wenn viele Menschen laut reden und es sich sehr nahe kommen, dass es dann zu hohen Ansteckungszahlen kommt. Und da muss man dann halt tatsächlich testen und dann rekonstruieren, wer ist ausgesetzt worden, und dann muss man diese Person testen. Also informiertes Testen ist offenbar sehr viel effizienter, und in anderen Ländern hat man das ja schon sehr früh erkannt, in Japan zum Beispiel. Das ist sozusagen, was wir gelernt haben. Cleveres Testen und diszipliniertes Verhalten, dann muss das nicht zu einer zweiten Welle kommen.
In diesem Zusammenhang hat Bundesgesundheitsminister Spahn heute in einer Videopressekonferenz gewarnt vor großen Feiern, vor Familienfeiern, aber auch vor anderen Großveranstaltungen mit Alkohol. Könnte oder müsste man genau da ansetzen? Teilen Sie diese Einschätzung?
Die teile ich, diese Einschätzung, also Feiern. Bei Feiern, Sie müssen sich das so vorstellen, da sind viele Menschen zusammen, die trinken was, dann geht die Disziplin runter, dann wird auch laut gesprochen, was auch ein Faktor ist, ja, wie laut man sozusagen in den Raum spricht. Wir wissen immer mehr darüber, dass Aerosole eine Rolle spielen. Sie müssen das mit dem Rauchen vergleichen, ne? Also Zigarettenrauch ist auch ein Aerosol. Und man weiß ja aus der täglichen Erfahrung, wenn ich draußen im Café sitze und es rauchen Leute, dann riecht man das vielleicht und das stört einen. Aber wenn das gleich in einem Innenraum passiert, ist die Situation ungleich intensiver. Diese Szenarien sind tatsächlich Dinge, die das Risiko einer Infektion oder dass halt eine infizierte Person sehr viele andere Menschen infiziert, ist halt deutlich höher, als wenn man irgendwie an der frischen Luft ist und Abstand hält und vielleicht auch noch Gesichtsschutz trägt.
Wie sehen Sie denn die Rolle der Urlaubsheimkehrer? Treiben die das Infektionsgeschehen in Deutschland an?
Das ist quantitativ sehr schwer zu erfassen. Also tendenziell sind da zwei Faktoren zu berücksichtigen. Wenn man jetzt nur das Reisen an sich betrachtet, dann ist es irrelevant, wenn Menschen von einer Region, in der eine bestimmte Fallzahlstatistik ist, in eine andere Region reisen, wo in etwa das gleiche Vorkommen oder die gleiche Inzidenz oder Fälle pro Tag stattfinden. Das macht dann ja nichts. Aber nun ist ja Urlaub auch immer mit Dingen verbunden, dass man zum Beispiel am Strand ist oder in Engräumen oder feiert oder ausgelassen ist. Also das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt Reiserückkehrer aus Regionen, in denen das Infektionsgeschehen 10-mal stärker ist oder doppelt oder dreifach höher, sondern sie kommen aus Kontexten, in denen einfach Infektionen stärker stattfinden. Und das kann einen großen Einfluss haben, in der Tat.
Sagt Professor Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität zu Berlin und vom Robert-Koch-Institut. Mikroplastik wurde bislang vor allem wahrgenommen als ein Problem für die Umwelt. Doch nun haben Forscher die winzigen Kunststoffteilchen auch in menschlichen Organen nachgewiesen. Darüber berichten sie heute auf dem nationalen Treffen der amerikanischen Gesellschaft für Chemie, das zurzeit virtuell stattfindet. Was der Fund der kleinen Plastikpartikel im menschlichen Körper für unsere Gesundheit bedeutet, das hat Christine Westerhaus in Erfahrung gebracht.
Rolf Halden von der Arizona State University hat in seiner Forscherkarriere schon Jagd auf viele verschiedene Umweltchemikalien gemacht. So zeigte er zum Beispiel, dass antimikrobielle Zusätze aus Kosmetika, die in den 1960er Jahren hergestellt wurden, an der Ostküste der USA noch heute nachweisbar sind. Vor 10 Jahren hat er seine Suche auf Mikro- und Nanoplastikpartikel verlagert. Bestandteile davon hat er jetzt erstmals in menschlichen Organen gefunden.
Wir haben uns Proben angeschaut, die von Organspendern stammen, und haben Plastikbestandteile, sogenannte Monomere, vor allem in der Leber und im Fettgewebe gefunden. Das bedeutet, dass Inhaltsstoffe von Plastik in unserem Körper nachweisbar sind. Bisher konnten wir allerdings noch nicht zeigen, dass Mikro- und Nanoplastikteilchen selbst in das Gewebe eingelagert werden. Daran arbeiten wir zurzeit.
We are working on it.
Vor 2 Jahren haben Forscher aus Wien erstmals gezeigt, dass Mikroplastik auch in menschlichen Stuhlproben zu finden ist. Damals war jedoch unklar, ob diese Plastikteilchen einfach nur in den Darm aufgenommen und gleich wieder ausgeschieden werden. Die Beobachtungen von Rolf Halden und seinen Kollegen legen nun nahe, dass der Körper diese Teilchen auch über das Darmepithel in die Blutbahn transportiert und weiter in verschiedene Organe. Zwar ist bislang nicht geklärt, ob die Plastikrückstände in den Organen auch Schaden anrichten, doch Ralf Halden hält dies für wahrscheinlich.
Ich denke, es ist klar, dass Plastik viele Chemikalien enthält, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Diese Stoffe können die Wirkung von Hormonen und die Übertragung von biochemischen Signalen im Körper beeinflussen, Entzündungen hervorrufen oder sogar Krebs auslösen. Wenn man Fremdkörper in seinem Körper hat, löst das oft solche Reaktionen aus, denn der Organismus versucht, diese Teilchen wieder loszuwerden. Es gibt zahlreiche Laborstudien, die das belegen.
Solche Untersuchungen werden jedoch nur an Versuchstieren gemacht. Zudem ist fraglich, ob die großen Mengen an Chemikalien, denen die Tiere im Labor ausgesetzt werden, auf den menschlichen Alltag übertragbar sind. Bislang haben Rolf Halden und sein Team Plastikkomponenten auch nur in 47 menschlichen Organproben nachgewiesen. Nun wollen die Forschenden weitere Daten sammeln und idealerweise mit archivierten Organproben aus früheren Jahren vergleichen. Die Produktion von Plastik hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Möglicherweise lässt sich dieser Anstieg in der Menge an Mikroplastikpartikeln ablesen, die sich in den Organproben abgelagert haben.
Je mehr Daten wir sammeln, umso schlauer werden wir. Und ich hoffe, wir werden dann einsehen, dass es keine gute Idee ist, mehr und mehr Plastikpartikel aufzunehmen und einfach nur zu hoffen, dass es schon gut gehen wird. Schließlich haben wir auch bei anderen Chemikalien, wie zum Beispiel DDT, gesehen, dass sich diese Stoffe in unserem Körper anreichern.
Doch während das Insektenbekämpfungsmittel DDT in den meisten Ländern seit vielen Jahren verboten ist, steigt die Menge an Plastik, die weltweit produziert wird, weiter an. Obwohl die Umweltprobleme inzwischen hinlänglich bekannt sind. Je mehr Kunststoffe produziert und genutzt werden, umso mehr Rückstände gibt es in den Gewässern, in der Luft und damit zwangsläufig auch in unserem Körper. Deshalb sei es höchste Zeit, alternative Stoffe einzusetzen, meint Rolf Halden. Und zwar solche, die abbaubar sind und weniger schädliche Zusatzstoffe enthalten.
Diese Studie soll die Menschen nicht in Panik versetzen. Doch sie sollte ein Weckruf sein und darauf aufmerksam machen, dass wir zu große Mengen an falschem Plastik einsetzen. Kunststoffe sind großartig. Doch wir haben bessere Materialien zur Verfügung, die wir einsetzen können. Und wir sollten diese veralteten Stoffe nicht mehr verwenden.
Mikroplastik in menschlichen Organen, ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Quantencomputer sind spezielle Rechner, die den exotischen Regeln der Quantenwelt gehorchen, wo ein Teilchen zum Beispiel 2 verschiedene Zustände gleichzeitig annehmen kann. Die kleinste Informationseinheit dieser Rechner, das ist das Qubit. Und erste Prototypen laufen schon stabil mit 20 dieser Quantenbits. Die ungewöhnlichen Rechner sollen nun umziehen aus dem Entwicklungslabor in große Rechenzentren. Mehr darüber weiß Peter Welchering.
Wenn ein konventioneller Computer 2 Zahlen addieren soll, nimmt er zunächst eine Bitreihe aus dem Arbeitsspeicher, wendet den logischen Operator und an und nimmt eine zweite Bitreihe, die die zweite Zahl darstellt, hinzu. Das Ergebnis der Addition legt er wieder in einer Bitreihe ab. Ein Quantencomputer nimmt für solch eine Aufgabe auch 2 Quantenbitreihen. Aber jedes Quantenbit hat eben nicht den Wert 0 oder 1 wie normale Bits, sondern kann jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Die Experten sprechen hier von Superposition. Weil jedes Quantenbit aber jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen kann, kann jede Quantenbitreihe auch eine riesige Menge an Daten enthalten. Bei einem Quantencomputer mit 20 Quantenbits entspricht eine solche Reihe 16 Megabyte herkömmlicher Computer, nämlich 2 hoch 20, also 2 mal 2 mal 2, das Ganze 20 Mal. Dr. Heike Riehl arbeitet am IBM-Labor im schweizerischen Rüschlikon und hat den bisher größten Quantencomputer mitentwickelt.
der größte Quantencomputer, den wir jetzt haben, hat 53 Qubits und wir sind dabei, diese Anzahl auch weiterhin zu erhöhen.
Bei 53 Qubits können über 1 Billiarde Bitzustände gleichzeitig berechnet werden. 2 hoch 53 nämlich. Quantenrechner können deshalb Riesenmengen an Informationen verarbeiten und sind dadurch herkömmlichen Supercomputern überlegen. Die Nachfrage nach Berechnungen von riesigen Informationsmengen mit Quantencomputern aus der Industrie ist groß. Zum Beispiel in der Materialforschung, aber auch in der Finanzindustrie. Heike Riel.
Da sind Monte-Carlo-Simulationen eine interessante Anwendung. In der Finanzindustrie werden diese ja verwendet, um die Risikoanalyse zu machen. Oft wird es auch über Nacht auf sogenannten Supercomputern berechnet, weil man am nächsten Morgen die Entscheidung treffen muss. Für diese Simulationen und um wirkliche gute Korrektheit der Ergebnisse zu haben, der Risk-Analyse, muss man viele Samples ziehen. Das heißt, man muss da Millionen von Berechnungen über Nacht machen. Und mit Quantum Computern haben wir jetzt einen neuen Quantum-Algorithmus entwickelt, mit dem wir zeigen konnten, dass Quantum Computer schneller die Berechnung durchführen. Und das könnte dann einen extrem guten Vorteil bieten.
Für solche Anwendungen mussten Simulations- und Analysealgorithmen ganz neu entwickelt werden. Welche Bitzustände jedes Quantenbit nämlich jeweils einnimmt, muss eigens berechnet werden. Dafür liefern die Algorithmen Wahrscheinlichkeitswerte. Dr. Federico Carminati, Computerchef am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf, beschreibt den Aufwand für die Neuentwicklung der Algorithmen so.
Und natürlich, wenn Sie einen Quantencomputer effektiv einsetzen möchten, müssen Sie neue Analysealgorithmen einführen. Da Ihre Analysealgorithmen höchstwahrscheinlich nicht mehr so übernommen werden können, wie sie jetzt sind, sondern Sie müssen einen neuen Algorithmus erfinden, der sich besser anpasst an einen Quantencomputer.
Inzwischen sind schon sehr brauchbare Softwarebibliotheken entstanden, die mit genau diesen Wahrscheinlichkeitswerten arbeiten. Insgesamt aber muss der Einsatz von Quantencomputern preisgünstiger werden. Heike Riel erläutert das.
Natürlich ist es ein Schritt dann auch von den entsprechenden Kostenstrukturen, denn ein einzelnes Labor, wo dann Physiker stehen, reinste Spezialisten, die den betreiben, ist natürlich schon nochmal anders als so ein robustes System, was ich dann auch in ein Datenzentrum stellen kann und es einfacher auch zu bedienen ist.
Deshalb müssen Quantencomputer vom Entwicklungslabor ins Rechenzentrum umziehen. Im Rechenzentrum ist der Quantencomputer einer von vielen Spezialrechnern. Er macht herkömmliche Computer auch nicht überflüssig, sondern muss mit ihnen zusammenarbeiten. Der Quantencomputer muss also in die Rechenzentrumsinfrastruktur eingepasst werden. Daran arbeiten die Entwickler gerade. Heike Riel.
Die gesamte elektronische Technologie, die außen dran steckt, die Signale zu erzeugen, die Mikrowellenfrequenzen, die mit dem Quantum Computer, mit dem Quantum Prozessor interagieren, diese elektronischen Instrumente auch zu optimieren. Da steckt auch viel System-Know-how mit drin, um damit auch das Rauschen, was natürlich in den elektronischen Bauteilen da ist, zu reduzieren. Und da steckt eben auch viel Systemwissen drin. Auch die Elektronik zu verkleinern, nur die Dinge zu verwenden, die man auch braucht für den Quantencomputer.
Das notwendige Know-how dafür haben die Entwickler bei den ersten Umzügen der Quantencomputer in die herstellereigenen Rechenzentren in diesem Jahr sammeln können.
Quantencomputer ziehen vom Forschungslabor ins Rechenzentrum. Ein Beitrag von Peter Welchering war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr Heller.
In Straßenbahnen könnte die Corona-App versagen. Das legt zumindest eine Studie irischer Forscher nahe, über die das Portal heise.de berichtet. Die Wissenschaftler haben 7 Personen in einen Dubliner Straßenbahnwaggon gesetzt. Die Testpassagiere hatten Smartphones dabei, die über die Bluetooth-Signalstärke die Entfernung zueinander ermittelten, so wie es die gängigen Corona-Apps tun. Auf die so gewonnenen Abstandsdaten haben die Forscher dann die Auswertemethoden verschiedener Corona-Apps angewandt. Sie kommen zu dem Schluss, die deutsche und die schweizerische App hätten unter den Passagieren keine Kontakte verzeichnet. Und das, obwohl die Personen mitunter lange Zeit dicht nebeneinander saßen. Das Problem, so die Wissenschaftler, liege an den vielen Metalloberflächen in der Straßenbahn. Sie würden die Bluetooth-Signale reflektieren und machten eine Abstandsmessung anhand der Signalstärke kaum möglich. Knapp die Hälfte der Eltern gerät bei Erziehungsfragen mit den Großeltern aneinander. Das zeigt eine Befragung von über 2000 Eltern in den Vereinigten Staaten. Ein 1/7 der Befragten gehe sogar so weit, den Kontakt mit den Großeltern einzuschränken, teilt die University of Michigan mit. Häufigster Stein des Anstoßes waren Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Disziplin, wobei die Eltern die Großeltern oft als zu nachgiebig empfanden. In den Vereinigten Staaten wurde ein simples und günstiges Corona-Testprotokoll zugelassen. Die amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittelsicherheit, FDA, hat das Protokoll am Wochenende im Rahmen einer Notfallzulassung genehmigt. Forscher der Universität Yale haben es entwickelt und wollen es Laboren kostenfrei zur Verfügung stellen. Kernstück des Verfahrens ist die Aufarbeitung einer Speichelprobe. Dadurch kommt der Test mit Speichel allein aus und soll ähnlich gute Resultate liefern wie bisherige Tests, die Abstriche im Nasenraum voraussetzen. Das berichtet das Portal statnews.com. Zudem umgeht das Protokoll einen Schritt bisheriger Tests, bei dem das Erbgut des Virus extrahiert wird. Die Erfinder vermuten daher, dass ihr Verfahren schnell ist und für etwa $10 pro Test angeboten werden könnte, was günstiger wäre als bisherige Lösungen. Auch Fledermäuse verfallen in eine Art Babysprache, wenn sie mit dem Nachwuchs kommunizieren. Bei uns Menschen ist das Phänomen bestens erforscht. Eltern nutzen eine höhere Tonlage und sprechen langsamer und klarer, wenn sie sich ihren Babys zuwenden. Das soll beim Erlernen des Sprechens helfen. Ähnliches haben Forscher zudem bei Zebrafinken und Totenkopfäffchen beobachtet. Biologen aus Deutschland und Panama berichten nun in den Frontiers in Ecology and Evolution, auch Fledermäuse nutzen diesen Baby-Singsang. In Costa Rica fiel dem Team bei Tieren der Art große Sackflügel-Fledermaus auf. Die Weibchen veränderten konsequent den Klang ihrer Stimme, je nachdem, ob sie sich an ihre Jungtiere oder an erwachsene Artgenossen wandten. Welche Funktion die Babysprache bei den Fledermäusen habe, sei nicht klar. Einige Astronomen gehen nun doch davon aus, dass eine Staubwolke Betelgeuse verdunkelt hat. Der Stern im Bild Orion stellt Forscher seit letzten Oktober vor Rätsel. Bis in den April hinein hatte er sich verdunkelt. Eine Erklärung lautete, der Stern habe massenweise Staub ausgestoßen und erscheine dadurch dunkler als sonst. Vor knapp 2 Monaten widersprachen Forscher aus mehreren Ländern in den Astrophysical Journal Letters dieser These. Nun gilt sie einem anderen Team, das im gleichen Journal schreibt, doch wieder als wahrscheinlichste Erklärung. Ihre Einschätzung fußt auf neuen Daten des Hubble-Weltraumteleskops. Das hat im Herbst 2019 dichtes, heißes Material in der Atmosphäre Betelgeuses aufgespürt. Demnach hat der Stern heißes Plasma ausgestoßen. Daraus entstand dann eine riesige Staubwolke, die das Licht des Sterns blockierte. Amerikanische Behörden geben Seelöwen zum Abschuss frei. Hunderte der Tiere dürfen jetzt rund um den Columbia River im Nordwesten des Landes gejagt werden. Der Grund? Die Seelöwen schnappen sich an Dämmen und Nebenflüssen Lachse, die flussaufwärts unterwegs sind, um zu laichen. Das bedroht die für die Lachse so wichtigen Wanderbewegungen.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen von Piotr Heller. Und in unserem täglichen Blick in die Sterne schauen wir heute zum Sternbild Fuhrmann. Dort werden die Astronomen gerade Zeuge einer seltenen und staubigen Geburt.
Sternzeit, 17. August. Junger Stern mit staubiger Planetenspirale. Im Sternbild Fuhrmann, das in den frühen Morgenstunden am Nordosthimmel aufsteigt, befindet sich der junge Stern AB Aurigae. Er dürfte erst gut 1 Million Jahre alt sein und ist noch von einer großen Gas- und Staubscheibe umgeben. AB Aurigae ist gut 500 Lichtjahre entfernt und ohne Fernglas nicht zu sehen. Beobachtungen mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile zeigen nun erstaunliche Details. In der Gasscheibe gibt es spiralförmige Strukturen. Sie entstehen offenbar, weil ein gerade entstehender Planet durch die Gasmassen zieht und dabei gleichsam Bugwellen auslöst, die sich dann zur Spirale aufdrehen. Am Ausgangsort der Bugwellen zeigt das Teleskop eine Verdickung im Gas. Das dürfte der planetare Embryo sein, der sich nun weiter verklumpt und innerhalb von einigen hunderttausend Jahren zum richtigen Planeten wird. Er entsteht in einem Abstand vom Stern, der dem des Neptun in unserem Sonnensystem entspricht. Dass Planeten offenbar ganz normales Beiwerk bei der Bildung von Sternen sind, ist seit langem eine plausible Theorie. Jetzt sehen die Astronominnen und Astronomen erstmals bei der Entstehung eines Planeten zu. Solche Beobachtungen sind sehr schwierig, denn das Geschehen findet in dichten Staubscheiben statt und ist nur mit speziellen Infrarotinstrumenten zu verfolgen. Bei AB Aurigae blicken wir von der Erde aus fast senkrecht von oben auf die Gasscheibe. Von diesem Logenplatz aus ist bestens zu sehen, wie jetzt im Fuhrmann aus viel Gas und Staub ein Planet entsteht.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft mit einem ökonomischen Blick auf die USA zum Nominierungsparteitag der Demokraten. Die Wall Street setzt offenbar auf Biden.